Ja, ich möchte jetzt gern nach diesem sehr guten und interessanten Ausflug, wie ich vorher schon gesagt habe, in dieses ganze breite Spektrum des kulturell-elektromagnetischen Spektrums noch einmal zu den Ursprüngen zurückkehren, zum Radio und vor allem zur Radiokunst. Denn ich denke, über die Zukunft dieses Mediums und der künstlerischen Arbeit kann man ohne dies nicht sehr viel mehr sagen als das, was ihr mit den Beispielen gezeigt habt, mit der also Beispiele auch dafür, mit welcher Ambitioniertheit, mit welcher Begeisterung, nahezu mit welchem Enthusiasmus hier dieses Radiatorische, die Strahlung, das Unsichtbare, der Äther, all diese Begriffe wieder auftauchen, Künstler inspirieren und auch anziehen. Und ich denke, dass im Grunde genommen in dieser Vision und diesem Konzept von Radio genau das immer drinnen war und dass man einfach fast 100 Jahre lang es geschafft hat, das Radio zu unterdrücken, das, was eigentlich in ihm steckt, was in seinen technischen Grundlagen eigentlich von Anbeginn auch vorgezeichnet und angelegt war, nämlich die Möglichkeit der Rückkanäle, der Partizipation und der Vernetzung, dass das eigentlich erst heute in unserem wunderbaren Hype und in dieser massenmedialen Aufmerksamkeit, die plötzlich Web 2.0 erhält, dass wir das eigentlich jetzt erst in dieser ganzen Tragweite erkennen können und schon langsam auch beginnen, Rückschlüsse darauf zu ziehen, was in diesen Konzepten, ob sie jetzt theoretischer Natur über das Radio waren oder eben in Form von künstlerischen Projekten mit und durch das Radio, was darin immer auch für eine enorme visionäre Kraft gelegen ist. Und ich denke, gerade die Kunst, die über und durch dieses Medium hervorgebracht wurde. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auf den ich noch eingehen möchte, dass es nicht nur hier darum geht, wenn wir über Radiokunst reden, davon zu sprechen, dass künstlerisches Arbeiten in ein Medium übertragen wird, sondern dass wir wirklich hier über Beispiele reden, über eine künstlerische Praxis, die aus einem Medium und seinen Rahmenbedingungen entstanden ist. Und dass gerade in diesem Aspekt von Medienkunst letztlich auch seine fast zeitlose Paradigmatik liegt, seine Modellhaftigkeit für das künstlerische Arbeiten unserer Zeit und hoffentlich auch der Zukunft. Ich denke, Medienkunst ist deswegen auch, wenn wir jetzt uns das wieder ein bisschen im historischen Zusammenblick anschauen, ein untrügliches und starkes Beispiel für die Visionskraft künstlerischer Arbeit. Zurück zum Web 2.0, zu unserer Zeit. Ich behaupte jetzt einmal ganz salopp, dass Web 2.0 und auch dieser enthusiastische Hype, der im Moment durch die Öffentlichkeit geht, nichts anderes ist als die Einlösung, also gar nicht so sehr eine Neuauflage im Sinne von Reinventing, sondern überhaupt zum ersten Mal eigentlich eine Einlösung all jener Versprechen, die Radio vor mehr als 100 Jahren in die Welt gesetzt hat und jener Versprechen, mit denen Radio als Medium, als Konzept, als Idee damals schon die Herzen von Künstlern und Künstlerinnen erobert hat. Und ich nehme an, im Rahmen dieser Konferenz ist wahrscheinlich mehr als einmal an den guten Marinetti gedacht worden und diesen tollen Drive, mit dem er irgendwie in diesem Medium die Zukunft gesehen hat, ein Enthusiasmus, der so weit gegangen ist, dass er viele andere Dinge nur zu gern dabei übersehen hat. Das, was hier eingelöst wird mit einer Verspätung, ist, wie gesagt, etwas, das uns in einer gewissen Weise vorenthalten wurde, bereinigt, um diese Schönheitsfehler, mit denen Radio lange Zeit behaftet war, nämlich des Sendemonopols und der Unidirektionalität. Und genau diese Vision eines Mediums, das radiatorisch überall um uns, das ausgestrahlt wird, von einem Punkt aus den Äther erfüllt, nicht über ein Mikrofon in ein Kabel und dann irgendwo bei einem anderen Kabel rauskommt, sondern das einfach den Raum, unsere Welt erfüllt. Was für eine tragfähige und großartige Vision. Von diesen Visionen waren Radiokünstler inspiriert und genau über diese Schönheitsfehler ihrer Vision haben sie immer wieder auch gearbeitet. Sie haben diese Vision erprobt, überprüft und Alternativen dafür entworfen. Und ich denke, was hier ganz wichtig ist bei so einer Konferenz, Radiokunst ist mit Sicherheit nicht eine Kunst, die mit Einsatz des tontechnischen Apparates von Radiostationen gemacht wird. Das ist eine Diskussion, die mich immer wieder verwundert, wenn man ein bisschen mehr so in die Welt der Musikexperten kommt, dass dann so quasi Radiokunst, ne, das ist dann diese Elektroakustiker, die da irgendwie mit den Tonbändern vom WDR und so weiter Musik gemacht haben. Das ist Kunst, das war Kunst, war Musik, das ist Musik und wird immer Musik bleiben. Radiokunst muss aber auch mehr tun, als sich nur der Verteilung der Nutzung, der Verwendung dieses Verteilungskanals, dieses Distributionsmediums bedienen. Ich denke, es ist wichtig, dass es eine künstlerische Form ist, die zu einer Kontamination des Radio geführt hat, von der Kontamination bis hin so quasi zur Verunreinigung, zur Beschmutzung dieses Mediums, wo der Herr Intendant sitzt und mit seinem ganzen Stab von Mitarbeitern jedes Wort und jeder Ton kontrolliert wird. Nämlich, das ist auch immer so eine tolle Erfahrung aus dem Radio der frühen Zeiten, dass nicht nur jedes Wort, das da veröffentlicht wurde, natürlich in einem bestimmten standardisierten Kodex überprüft werden musste, sondern auch diese Allmacht der Tontechniker, die einfach genau wussten, wie ein Ton zu klingen hat. Und wehe, du bist als Radiokünstler dahergekommen und hast gesagt, na, ich will das so, das gehört so. Oder mir ist es wurscht, dass es rauscht. Mir geht es darum, dass ich dieses Geräusch dort und dort aufgenommen habe und es hat so eine hohe dokumentarische Qualität für mich. Die Authentizität ist wichtig. Lange Zeit keine Chance, bis dann irgendwann einmal Heidi Grundmann gekommen ist und den Gerhard Wieser so lang bearbeitet hat, dass wir plötzlich einen Kombattanten hatten, der all diese Fürchterlichkeiten mit uns mitgespielt hat. Radiokunst ist also und muss eine Arbeit über das ganze Prinzipradio sein, über das Systemradio und natürlich ganz eminent auch immer um eine Arbeit über die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen eines Mediums, das zumindest in dem Teil der Welt, in dem wir alle aufgewachsen sind, über so lange Zeit ein staatlich monopolisiertes und damit natürlich unheimlich dominantes, gesellschaftsprägendes Medium war. Dieser Definitionsmacht des Mediums an den Kragen zu rücken, ist eines der wohl wichtigsten Credos, das viele Medienkünstler verfolgt haben. Das Medium zu erweitern, es zu sprengen, ist mindestens eine ebenso bedeutende und immer wieder auch lässt sich erkennen, dass diese Arbeit von Radio, diese künstlerische Arbeit im Radio, letztlich auch immer eine ganz, ganz hohe, einen hohen Stellenwert im Sinne einer gesellschaftspolitischen Arbeit hatte, einen Anteil an diesem öffentlichen Raum, den das Radio selbstverständlich konstituiert und konstituiert hat, zu erkämpfen. Hier auch schon einmal dafür zu sorgen, dass es in diesem Raum, der so eine Wichtigkeit in der Gesellschaft eingenommen hat, auch einen entsprechenden Anteil an künstlerischer Öffentlichkeit gibt. Das Medium zu erweitern, das Medium zu sprengen, ist sicher in vielerlei Hinsicht dann immer wieder diese Metapher geworden, mit der man versucht hat, genau das zu beschreiben, was eben die Radiokunst über eine musikalische, elektroakustische Arbeit, über ein Hörspiel hinaus zu einer eigenen und distinkten Kunstform macht. Öffentlichkeit, die dadurch geschaffen wird, eine Öffentlichkeit, mit der man arbeitet, eine Öffentlichkeit, die man natürlich über dieses Medium auch wunderbar unterwandern und infiltrieren konnte, war dabei immer eine dieser ganz, ganz großen, auch dieser reizvollen Aufgaben. Ich denke, wäre das Radio nicht bis spät in die 90er Jahre, also wirklich bis so quasi in unsere Gegenwart, dieses monopolisierte Informationsmedium gewesen, es wäre lange Zeit für Künstler nicht so interessant gewesen, jede einzelne Sendeminute in diesem Medium wirklich zu erkämpfen und damit etwas anzustellen. Es war auch immer ein Machtkampf, den die Kunst mit der Öffentlichkeit, mit der Gesellschaft, mit den die Gesellschaft regulierenden Instanzen geführt hat. diese Öffentlichkeit zu schaffen, mit Öffentlichkeit zu arbeiten, ist natürlich auch bei den Radiokünstlern sehr schnell über das hinausgegangen, was das Radio ohne weiter, ohne, also an sich ohne an sich macht. Nämlich nicht bloß zu irgendeinem Live-Event zu gehen und dann von dort live zu übertragen und sagen, so schaffen wir Öffentlichkeit, sondern umgekehrt, das Radio zu implantieren in öffentliche Situationen, öffentliche Installationen in öffentlichen Räumen zu machen, in denen plötzlich Radio auch eine Rolle gespielt hat. Radiokunst hat aber darüber hinaus auch in einer Weise, glaube ich, eine ganz, ganz interessante Vorreiterrolle gespielt, und das ist eben über dieses Faszinosum der Verbreitung und Ausstrahlung hinaus zu Konzepten wie Telepräsenz, Vernetzung und Hypertext zu gehen. Und da sind wir wieder bei diesem Apparat, bei diesem System Radio. Was ist Radio? Es ist in den letzten zwei Tagen sehr viel darüber geredet worden, von der Radiofrequenz, wie wir sie bei den RFIDs und beim Theremin und so weiter kennen, von den elektromagnetischen Feldern. Es ist diese Station mit diesen Studios und so weiter. Es ist aber natürlich auch ein globales Netzwerk, das hervorragend gut organisiert ist. Und lange Zeit, bevor man sich irgendwie nur vorstellen konnte, über Real Audio oder MP3 oder sonst irgendwas, Musik, Sounds von einem Ort zum anderen zu übertragen, gab es zum Beispiel die EBU, die European Broadcasting Union, und schon hatte man nicht mehr eine Radiostation zur Verfügung, die irgendwie von Wien aus nach Österreich sandte, sondern man hatte ein Netzwerk von Radiostationen zur Verfügung. Und sehr, sehr viele Kunstprojekte in den 80er Jahren und auch noch in den 90er Jahren haben sich immer wieder dieses Netzwerkes bedient und damit prototypisch Situationen geschaffen, in denen von einem Projekt, von einem Werk automatisch multiple Versionen entstanden sind, die an verschiedenen Orten, die in keinerlei direkter Verbindung stehen konnten, an diesen Orten von unterschiedlichen Künstlern bearbeitet, verändert, manipuliert worden und so an jedem dieser Orte auch wieder gleichberechtigte Selbstständigkeit erhalten haben, wieder ausgetauscht wurden, womit eben auch, glaube ich, sehr frühe Experimente und Erfahrungen, wie gesagt, mit solchen Konzepten wie Telepräsenz, Parallelrealitäten, Hypertext und so weiter gemacht werden konnten. Was auch bezeichnend ist für diesen enormen Drang, das Medium zu sprengen, ist die sehr oft stattfindende Einbindung sehr früh schon von anderen Kommunikationsmedien. Ob das in den frühen 80er Jahren solche Dinge wie das Faxgerät war, das damals gerade so neu war, wie jetzt vielleicht gerade irgendwie das iPhone von Apple, oder Slow Scan Television, mit dem es dann möglich war, neben den Sounds auch das eine oder andere Bild zu übertragen, und letztlich dann ab Anfang und Mitte der 90er Jahre immer stärker auch das Internet. Und genau in diesen Experimenten, das Kernmedium zu verbinden, zu vernetzen, zu verunreinigen, man muss sich wieder vorstellen, was das für ein Desaster noch war, für eine Katastrophe. Im Jahr 1995 haben wir ein Projekt gemacht, der Horizontal Radio. Und damals wollten wir die Tontechniker überzeugen, dass man auch über ISDN-Leitungen Radioprogramm übertragen kann. Wenn wir nicht ein Kunstprojekt gewesen wären, keine Chance, sowas auch nur irgendwie anzudenken. Was mittlerweile über ISDN und solche Dinge alles übertragen wird, brauche ich Ihnen nicht erzählen. Das heißt, hier die technischen Parameter zu sprengen, die Programmparameter zu sprengen, Programmformate zu sprengen, all das waren konstant jene Ideen, jene Elemente der künstlerischen Arbeit, die so prägend für die Radiokunst auch waren. Und ich denke, in vielen dieser Punkte ist Radiokunst damit auch ein wirklich nach wie vor, vorher schon gesagt, zeitloses Modell für künstlerisches Handeln überhaupt, künstlerisches Handeln vor allem im Umfeld dieser neuer medientechnischer Rahmenbedingungen, das Bestreben, das Medium nicht nur für etwas zu verwenden, was das Medium sowieso kann, es auch nicht nur zu etwas verwenden, was man als Künstler ohne das immer schon gemacht hat. Und weil man halt bisher Bilder gemacht hat, macht man es dann mit Video und dann macht man es mit dem Computer oder sowas. Sondern wirklich ein immer wieder mit jedem neuen Medium aufkommendes, man kann fast sagen, Grundmuster künstlerischen Wollens, neue Ausdrucksformen und Konventionen zu finden, die in dieses neue Medium auch reinpassen, die diesem Medium auch entsprechen und die letztlich, und das ist immer der Fluchtpunkt, diesem Netzwerk auch was Neues abgewinnen können. Dieses Plädoyer für Radiokunst mag jetzt ein sehr retrospektives sein, aber ich denke wirklich nach den vielen Projekten aus der Gegenwart, die in die Zukunft weisen, ist es letztlich nicht besonders interessant, hier noch eine Reihe von weiteren Projekten hinzuzufügen. Aber immerhin bin ich ja gefragt worden, etwas über die Zukunft auch zu sagen. Ich würde einmal sagen, Kabel sind Vergangenheit. Die Auflösung nicht richtig eingestellt, sorry für das. Die Zukunft gehört eindeutig dem Drahtlosen. Ob es darum geht, die Staatssicherheit zu gewährleisten oder ob es darum geht, den Menschen von morgen rund um die Uhr zu unterhalten, ob es darum geht, den Geschäftsreisenden oder die Frau, die zu Hause bleiben muss, mit dem Rest der Welt zu verbinden, all das wird kabellos sein. Das Kabel bleibt übrig für benachteiligte Gesellschaftsgruppen wie die von der EU so in den Mangel genommenen Bauern, die in Zukunft also für ihre Arbeit dann bestenfalls ihre Agrarroboter hier über Kabel und so weiter steuern können, beziehungsweise für diverse andere Arbeiten, die in dieser eher niedrigen Kasse, also überhaupt für die Arbeit. Das Kabel bleibt übrig für die Arbeit. Wireless wird die Bildung und die Unterhaltung sein. Dank an dieses wunderbare Buch, wann immer Sie was über die Geschichte der Zukunft wissen wollen, wann immer Ihnen etwas jemand erzählen will, dass es eine neue Vision gibt, das ist ja sehr häufig jetzt in unserer technologischen Zeit, konsultieren Sie dieses Buch und Sie werden sehen, dass jede Vision mindestens schon einmal da war. Zurück aber vielleicht ein bisschen zu etwas Ernsthafteren. Ich denke, auch die Zukunft des Radios ist viel eher in diesem Projekt zum Ausdruck gebracht, denn wie alle Medien ist das Radio natürlich betroffen von der Konvergenz und nicht nur einer technologischen Konvergenz, sondern vor allem davon, dass es uns gelingen muss, sowas wie eine soziale, globalpolitische Konvergenz auch zustande zu bringen. Was ist diese Faszination jetzt an dem Wireless, dem wir alle die Zukunft zuschreiben? Nicht erst wir, die wir heute uns 2007 zu dieser Konferenz treffen, sondern wie Sie an diesen Bildern gesehen haben, das sind zum Großteil Bilder, die nicht einmal aus dem 20., sondern aus dem 19. Jahrhundert stammen. Und damals haben sich ein paar Menschen gedacht, Wahnsinn, wie wird die Welt in 100 Jahren ausschauen? Das Tollste, was uns passieren kann, ist, dass wir alles drahtlos machen können. Was ist diese Faszination an dieser Radio-Utopie, an diesem Radiotopia? Für diesen Titel muss ich übrigens dem Rupert Huber sehr herzlich danken, einem der ganz großartigen Radiokünstler auch von Österreich. Und er hat unter diesem Titel vor einigen Jahren bei der Ars Electronica ein Projekt gemacht, wo es gerade auch um diesen Aspekt der globalen Konvergenz gegangen ist. Diese Radiotopia ist also für mich die Vision, die Faszination, der Traum vom Drahtlosen, die Faszination dessen, dass wo immer ich mich bewege, das Einzige, was ich tun muss, ich muss meinen Metallstab ausfahren, meine Antenne und ich empfange. Ich werde zum Mittelpunkt der Welt, egal ob mit den Gummistiefeln vor Cuxhaven oder sonst irgendwo, wie es gerade vorher so schön gesagt wurde. Dieser unbändige Enthusiasmus an dieser Vorstellung, dass Information omnipräsent ist. Das ist letztlich diese Tragkraft auch, die hinter dieser Vision von Radio steht. Das ist diese Vision, die einen faszinierenden Enthusiasmus bei Marinetti hervorgerufen hat, die unsere Generation dazu bringt, mit einer beispiellosen, willenlosen Bereitschaft Handys einzustecken. Keine einzige Technologie in der Menschheitsgeschichte wurde so bereitwillig inkorporiert wie das Handy. Wir wissen noch immer nicht, ob uns die Dinger impotent machen, Krebs verursachen, unsere Kinder krank machen oder was auch immer. Es ist uns egal, die Faszination zu wissen, dass wo immer ich bin, tipp, 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 Ich bin online, ich kommuniziere. Hat so eine große Magnetkraft, hat so eine Anziehungskraft, dass wir bereit sind. Und es hat nicht einmal viel Marketing gebraucht, weil, wie wir alle wissen aus der jüngsten Handygeschichte, die Marketing-Experten der Telekom-Firmen wollten uns ganz andere Dinge verkaufen. Wir haben ihnen sagen müssen, Leute, das wollen wir, verkauft es uns, gebt es uns. Und diese Begeisterung, die diese Vorstellung von drahtloser Information, Kommunikation und damit von umspannender Verbundenheit in all unseren Geistern hervorruft, diese Faszination ist natürlich auch eine entsprechend große Anziehungskraft für die Künstlerinnen und Künstler und dementsprechend intensiv wird auch daran gearbeitet. Ich denke, da gehört auch dieser Aspekt des Zauberhaften dazu. Es ist noch immer für uns, auch wenn wir es technisch wissen, dass die Information, die da aus dem weißen Kabel zu meinem Computer kommt, die verstehe ich auch nicht. Ich kann die Information nicht sehen, nicht lesen, nicht hören, nicht schmecken. Aber allein die Tatsache, dass ich ein Kabel sehe, verortet mir diese Kommunikation. In dem Moment, wo ich das Kabel nicht mehr sehe, wo das magische blaue Licht für Wireless LAN an meinem Laptop aufleuchtet, kriegt das Ganze eben genau diese Faszination, wie sie das Theremin hat, das nach so vielen Jahren noch immer Künstlerinnen und Komponisten und Musiker auf der ganzen Welt beschäftigt. Und ich bin mir ganz sicher, dass es auch dieses Magische, nicht etwas anzugreifen, sondern nur, Entschuldigung, Elisabeth, in der Luft herumzufuchteln und einfach von Zauberhand, ohne dass ich was drücke, was tue, dieses Zeitalter des Manuellen hinter mich zu lassen und in das Virtuelle, das der drahtlosen Kommunikation einzusteigen, das sind jene Faszinationen, die uns auch den künstlerischen Beitrag, den künstlerischen Enthusiasmus in den nächsten 100 Jahren sichern werden. Und ich bin mir ganz sicher, wir können auch 200 Jahre Radio feiern, vielleicht noch immer in diesem Haus. Es wird halt nur technisch ein bisschen anders ausgerüstet sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.